Click and Rush Episode 8. Ich bin @Uli Hebel auf X, auf Instagram, auf Blue Sky und auf TikTok.
Ich weiß nicht, du bei TikTok, das ist irgendwie trotzdem irgendwie lustig. Ich bin @Joachim Hebel auf denselben Plattformen, tatsächlich auch auf TikTok, auch wenn ich da bloß drei Sachen gemacht habe und eine davon hat mit Fußball nichts zu tun. Aber so ist das nun mal.
Ja, wenn's abgeht, geht's ab, Digga.
Absolut.
Du weißt Bescheid.
Ich will nicht, ich will nicht überwacht werden.
Wir sind mitten in der zweiten Länderspielpause der Saison 2024-25 und das bedeutet, dass wir Bilanzen ziehen werden. Das werden wir tun und das bedeutet auch, wir haben ausnahmsweise mal am Dienstag aufgenommen, nicht wie normalerweise der Produktionstag ist der Montag und der Grund ist neben terminlichen Dingen, aber vor allen Dingen, dass wir gesagt haben, jetzt warten wir mal lieber vorsichtshalber ab, was denn passiert in Manchester zum Beispiel, denn Sir Jim Ratcliffe ist ja da, nicht nur, also es ist eigentlich mehr oder weniger die gesamte Besitzerschaft da, also die Hierarchie ist gewissermaßen da, um darüber zu entscheiden, ob zwei Unentschieden in der Woche genug sind für Erik ten Hag, um weiterzumachen und der ist erstmal im Urlaub. Jetzt mache ich es mal wie Frank Rosin in den ersten Folgen und sag, was sagst du dazu?
Ja, ich hatte ja mein Manchester United ja am Wochenende, deswegen habe ich mich mit dem Thema logischerweise ein bisschen auseinandergesetzt. Das ist genau eben das, was du gesagt hast. Es soll eine Sitzung heute geben, kurioserweise, und da sieht man ja schon, wie brisant das ist. Das Ganze wird in London sein, nicht in Manchester. Einfach nur, weil dort Flüge einfacher zu verfügen sind momentan oder verfügbar sind. Und das hat einen Grund, weil Joel Glazer extra aus den USA einfliegt, dem ja noch immer Mehrheiten oder die Mehrheit von Manchester United gehört, der Glazer-Familie. Ratcliffe übernimmt es ja nur quasi mit einer Minderheitenbesitzschaft. Ja, jetzt ist es quasi so, dass Ratcliffe ist da, Sir Dave Brailsford ist da, Omer Berader, Dan Ashworth ist da. Das heißt quasi die Leute, die den Verein tragen, aber auch die Leute, die ihn verantworten und die wirklich das tägliche Business machen. Dazu noch der CFO, also derjenige, der die Finanzen verwaltet, und das ist wiederum gefährlich. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, warum? Weil logischerweise da dann entschieden wird, ja, können wir uns überhaupt leisten, einen Trainer zu entlassen? Auch das habe ich ihm übrigens rausgerechnet. Er verdient 11 Millionen Euro, eine Abfindung wäre rund 20 Millionen Euro, hochgerechnet, ein bisschen weniger. Müsst euch mal allein schon mal überlegen, was das dann bedeuten würde. Er hat gerade erst den Vertrag verlängert. Kann sich United das überhaupt leisten? Ist das zu verantworten? Das muss ja auch jemand entscheiden. Das heißt, allein da kommt schon mal jemand. Was nicht klar ist, und das muss man auch mal ganz deutlich erwähnen, es ist nicht klar, ob es dabei um eine sportliche Misere geht. Das ist nicht durchgedrungen. Es ist durchgedrungen, dass sich getroffen wird. Es ist durchgedrungen, wo sich getroffen wird und wer alles dabei ist. Das ist klar. Aber es ist nicht durchgedrungen, um was es geht. Jetzt können wir aber alle zusammenrechnen, wenn diese Herrschaften alle zusammentreffen, es geht jetzt wahrscheinlich mit Sicherheit nicht darum, wie die Handtücher im Old Trafford ausschauen sollen. Das muss ja wohl auch klar sein. Und Ratcliffe war ja auch im Villa Park, hat sich das angeschaut. Und die Journalisten, ich habe das während des Spiels auch gesagt, dass da der ein oder andere mit Sicherheit mal eine Überschrift fetter schreibt, als sie sein müsste, können wir uns ja alle überlegen. Ist mit Sicherheit so. Aber dass gar nichts dran ist, das ist ja auch Quatsch. Die Journalisten machen ihre Arbeit vor Ort, und wissen ja schon ungefähr, wo es hingeht. Dementsprechend, also es wird sich getroffen heute im Laufe des Tages in London und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt am Ende des Tages.
Ja, hört sich aber jetzt auch, also ich meine, klar, das war schon angekündigt vor dem Europa League Spiel, dass das passieren würde, dass er dann semi lief, würde ich jetzt mal behaupten, in Porto, aber da war es schon klar, dass in jedem Fall sich getroffen wird und gesprochen wird. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie ein Tribunal, das aufgrund der Ergebnisse einberufen worden ist, auch wenn es teilweise so dargestellt wird. Nichtsdestotrotz, man würde sich ja nicht treffen in der Stärke, und dann auch so öffentlichkeitswirksam, und ich habe schon auch das Gefühl, dass die Hierarchien auch wollten, dass das nach außen dringt, dass sie kommen, weil ansonsten würdest du es ja nicht so groß ankündigen und auch bestätigen und so weiter. Das heißt, da wird wahrscheinlich schon das ein oder andere, wie soll man sagen, etwas ernstere Wort gesprochen werden.
Ja, mit Sicherheit. Und dann kommt ja noch dazu, also eine Sache muss man vorweg schieben nochmal, also nochmal, ja. Das ist alles bis dato nicht so, dass wir sagen, die sitzen zusammen um über Ten Hag. Aber trotzdem, ja, es gibt ja auch ein paar Punkte, die dahin führen und die euch zeigen, es wird schon ernst werden. Also grundsätzlich wenn einen jemand übernimmt, einen Verein, das wisst ihr ja auch, Beispiel bei Schalke zum Beispiel, ja, dann ist ja es in 9 von 10 Fällen so, dass der neue CEO, Geschäftsführer, wie auch immer, sportliche Leiter, ganz gern seinen Mann installieren würde. Das glaube ich, da sind wir uns alle einig. Das heißt, Ratliff konnte das nicht tun. Er musste, in Anführungszeichen musste, mit Ten Hag weitermachen. Der hatte am Ende ja das FA Cup-Finale gewonnen, deswegen, es gab ja nicht viele Möglichkeiten zu sagen, jetzt schmeißen wir jetzt raus. Hätten sie schon machen können, theoretisch, dann hätten sie sich aber selber lächerlich gemacht. Das ist uns ja auch allen klar. Also wenn die ein FA Cup-Finale gewinnen gegen Manchester City, ist das ein sehr, sehr gutes Argument, seinen Job zu behalten, haben wir damals ja auch gesagt. Trotzdem, sie haben damals ja schon mit Thomas Tuchel gesprochen. Das wusste ja auch jeder. Und hätte Tuchel gesagt, ich mache das auf jeden Fall und ich habe voll Bock auf die Aufgabe, dann hätten sie das auch durchgezogen. Es konnte sich einfach damals nicht geeinigt werden. Dann haben sie gesagt, okay, jetzt hat der das FA Cup-Finale gewonnen, dann bleiben wir doch erst einmal so. Das ist mal die Grundlage des Ganzen. So, jetzt kommt immer wieder durch, dass ein Interimscoach bereits feststeht, nämlich Ruud van Nistelrooy, der zufälligerweise schon im Verein ist, aber der soll übernehmen. Sowas gibt's natürlich auch schon gute Anzeichen dafür, dass man sagen kann, naja gut, das passt halt jetzt, weil der ist im Club schon, trotzdem ist es durchgedrungen. Dasselbe gilt für Nachfolgerkandidaten. Also es soll erstmal Simone Inzaghi, das hatten wir letzte Woche schon, angefragt worden sein, der soll dankend abgelehnt haben. Und dann ist heute wieder rausgedrungen, dass Sir Alex sich sehr, sehr stark macht, gerade hintenrum für Massimiliano Allegri. Das heißt, auch da sind schon wieder Namen im Spiel. Nochmal, das alles ist jetzt erst einmal nicht bestätigt, steht jetzt nicht großartig da, ja, der hat das so gesagt und der wird dann und dann seinen Hut nehmen müssen und darf jetzt schon seine Sachen zusammenräumen. Das ist nicht der Fall. Kann ja sein, dass die nach dem 0-0 gegen Aston Villa, zum Beispiel Gary Neville meinte, das dürfte Ten Hag jetzt Zeit gekauft haben, kann gut sein, dass die sagen, 0-0 gegen Villa ist doch in Ordnung. Worum es uns ja geht, ist einfach nur, wir wollen euch zeigen, was ist denn momentan Stand der Dinge, weil es ja genau unser Job ist, für euch das alles zu tun, ist ja klar. Und dafür hört ihr uns ja auch. Das heißt, wir haben euch erstmal nur erklärt, was der Stand der Dinge ist in der Öffentlichkeit. Ob das dann jetzt alles sinnvoll ist, ob wir dafür sind, ob wir dagegen sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das haben wir noch nie so richtig geklärt. Es ist eher so, dass wir sind ja auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite musst du sagen, es ist super kompliziert für Ten Hag, was der da wegräumen muss. Ich finde, das ist wahrscheinlich der Uli und ich haben gestern privat kurz drüber geredet. Ich finde, das ist der schwierigste Job im Weltfußball als Trainer, weil du nur Ärger hast. Es freuen sich alle, wenn gestolpert wird, weil dann können sie Artikel drüber schreiben. Es freuen sich auch logischerweise die gegnerischen Fans, weil die sind jahrelang gebullied worden von Manchester United. Es freut sich die ausländische Medienschaft. Manchester United war mal Real Madrid und wenn Real Madrid bricht, so ein Mythos wie Manchester United bricht, das ist ja auf jeden Fall mal eine Nachricht wert. Und dementsprechend ist ja klar, dass United momentan einfach diesen unglaublichen Druck hat. Ich habe David Moyes zum Beispiel gelesen, der gesagt hat, der macht einen hervorragenden Job, weil er einfach standhaft bleibt. Das ist ja auch schon mal heftig, egal wie sportlich und so weiter, das muss man ihm ja wirklich lassen. Er bleibt stehen. Und dementsprechend, es ist nicht einfach momentan darüber einen Befund irgendwie rauszulassen und zu sagen, das ist jetzt die Generallösung. Die habe ich auch nicht.
Nee, die gibt's auch nicht, glaube ich. Und die ist auch nicht mit dem Trainerwechsel gegessen. Also selbst wenn jetzt, wenn Radcliffe oder wer auch immer dann die Entscheidung trifft, aber so hört man es ja, dass der derjenige wäre, der dann im Zweifel den Daumen senken würde. Selbst wenn der jetzt zu dem Ergebnis käme, okay, und da gibt's Punkte dafür, die man anführen kann, warum man jetzt nicht mit Erik ten Hag weitermacht. Sei es die Evidenz, die er eben nicht erbracht hat, jetzt in 2 1/8 Jahren oder was es dann am Ende ist, dass er das Team zu einem nachhaltigen Champions League Contender machen kann, sei es das Recruitment, sei es die Außendarstellung, was wir ja besprochen hatten, sei es das Gesamtmanagement, also Man-to-Man-Management und so weiter und so weiter. All das kann man theoretisch ins Feld führen und man könnte zu dem Ergebnis kommen, okay, der muss weg. Dann würdest du XY, spielen wir mal das Szenario durch, okay? Du würdest jetzt von Manchester City das Goal bekommen, du darfst Pep Guardiola übernehmen. Selbst Pep Guardiola könnte aus diesem dysfunktionalen Kader und diesem dysfunktionalen Verein, der einfach über Jahre war, und da sind sie auf dem Weg der Besserung, das glaube ich nach wie vor, erst einmal nicht dieses Top-Team machen, weil es einfach nicht drin ist in diesem Team. Das heißt, das ist ganz gleich, irgendwo musst du ja ansetzen, ist mir schon klar. Aber ich glaube nicht, dass, wir haben nichts diesbezügliches gehört, dass Ten Hag irgendwie weiß ich nicht, die Kabine so sehr verloren hätte, so wie es ja damals bei Rangnick durchgeklungen ist, dass wirklich halt ein paar Spieler einfach keinen Bock mehr haben auf die Ansprache, auf weil sie ihn nicht respektieren oder wie auch immer, oder weil Armes nicht gut genug war als Co-Trainer. Da gab es ja diverse Dinge, die da ins Feld geführt worden sind. Wenn man das hören würde, dann müsste man wahrscheinlich reagieren, aber dann würde man dem Kader das nächste Mal nachgeben. Und auch das würde ich nicht machen wollen, ehrlich gesagt, weil dieser Kader hat jetzt, also das habe ich schon ein paar Mal jetzt gesagt und da bleibe ich auch dabei. Die sind jetzt selbst mal gefordert. Das kann nicht immer nur sein, dass man sagt, na ja, gut, liegt ja am Trainer. Nee, das liegt schon auch an denen, weil der Kader ist nicht sehr gut, aber er ist gut genug. Und deswegen, ich finde schon auch, wenn man jetzt die Mannschaftsaufstellung anguckt, allein das Innenverteidigerpärchen, das er jetzt gewählt hat, so hat er ja dann spät im zweiten Durchgang in Porto schon gewechselt, dass er Maguire und Evans brachte. Und ich glaube, das war ein Statement. Das sind die Jungs, auf die ich mich hier verlassen kann. Was traurig genug ist, wenn man ehrlich ist, weil das sind die sie, also den einen wollten sie gar nicht haben und den anderen wollen sie eigentlich seit Jahren loswerden. Und das sind dann diejenigen, auf die du dich, die du anschaust quasi, wenn dir alles bis zum Hals steht. Also das ist ja nicht mehr nur Wasser, sondern das ist ja schon das, was da aus der Toilette rausquillt und die alten Käsereste, die noch rumliegen in der Mülltonne und so weiter. Also dem steht ja alles komplett bis zum Hals. Und dann nimmt er genau die rein und geht aber dann, und das ist immer das Problem, was du im Moment, glaube ich, brauchst als Manchester United. Ich finde nämlich nach wie vor, das, was am Ball passiert, ist gar nicht so schlecht. Es ist auch nicht Wahnsinn, aber es ist nicht so schlecht. Es ist, glaube ich, genau so, wie du es flicken müsstest. Aber dann brauchst du ja was. Du brauchst harte Arbeit. Du brauchst sowas wie Hingabe für den Verein. Du brauchst vielleicht sowas wie Physis. Du brauchst in jedem Fall Intensität und das Ganze immer zusammen vorgetragen. Und dann gehst du mit Eriksen und Rashford in der Startformation. Ich will denen nicht zu nahe treten. Also Eriksen kann, glaube ich, nicht mehr körperlich das bringen. Und Rashford will es, glaube ich, manchmal nicht. Und ja, da sind noch genügend Fähigkeiten drin, dass gerade Rashford dann auch mit einer Einzelaktion oder Einzelaktionen nennen oder diversen offensiv gelaufenen Angriffen wie gegen Porto mal was macht. Der war der gefährlichste, der einzig gefährliche auch. Alles in Ordnung. Nur das genügt mir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es genügt mir nicht und das ist dann auch eine Aufstellung, die ist dann aus meiner Sicht falsch gewählt. Und das bedeutet, gut, dass wenn ihm auf den Kopf fällt, dann kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ist jetzt nicht unbedingt, weil gegen Villa ist wahrscheinlich ein Punkt, also auch das ist ja das, was du letzte Woche schon gesagt hast, traurig genug, aber als ich gesehen habe, das ist der Punkt gegen Villa, dachte ich mir, puh, ist aber gut gegangen. Das ist natürlich Wahnsinn aus der Sicht Manchester United, weil die müssten eigentlich genau Angst und Schrecken verbreiten, wie es eben Aston Villa tut. Tun sie aber nicht mehr. Und deswegen ist das, glaube ich, schon das höchste der Gefühle.
Ja, das ist ja genau das war ja genau auch meine Geschichte, dass kleiner Club gerade momentan Europa zerpflügt, dass ein kleiner Club momentan in die Top 4 drängt, dass ein kleiner Club momentan so, kleiner Club, ja, aber einer, der ja mal um den Abstieg gespielt hat, dass der momentan everybody's nightmare ist in dieser Liga und auf der anderen Seite ein großer Verein, über den einfach alles nur noch momentan schmunzelt. Da ist schon ein Unterschied zu sehen momentan und eine riesengroße Diskrepanz. Und wenn man sich die Augen dann wirklich reibt und sich überlegt, warte mal kurz, eigentlich müsste das genau umgekehrt sein, wie du eben sagst. Das war genau meine Story dann auch in diesem Spiel. Aber das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Und da finde ich, das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja die Sache, die ihm momentan ja eigentlich gar nicht um die Ohren fliegt. Aber das müsste ihm um die Ohren fliegen. Das ist der Punkt, bei dem ich sauer werde, in Anführungszeichen. Das ist genau das, was du gesagt hast, Uli. Das war einer deiner besten Takes ever. Du hast nicht viele, aber der war genial. Als du damals gesagt hast, die haben Danny Yoro geholt und die haben De Ligt geholt. Das sind ja eigentlich Spielertypen, die sie schon im Kader haben oder hätten oder gehabt haben. Die aber dann logischerweise nicht mehr gewollt waren oder wie auch immer. Es ist einfach nur quasi das moderne Update. Und dafür bezahlen die über 100 Millionen Euro. Das heißt, alles das, was sie bekommen, ist ja eigentlich schon im Kader und macht sie vielleicht 3% besser, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar 3% schlechter, weil diese Typen ja im Endeffekt dann auch ein paar Schwächen haben, die andere vielleicht dann wiederum nicht haben. So, und es muss erstmal reinpassen und so weiter und so fort. Und genau das ist ja jetzt der Punkt. Also die geben 100 Millionen Euro aus für De Ligt und für Yoro. Okay, Yoro ist verletzt, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist klar. Aber wir können ja, dann führen wir Ugarte ins Feld. dann haben wir da 100 Millionen. Dann Lisandro Martinez, der hat auch 60 Millionen gekostet. Das heißt, es sitzen 200 Millionen Euro auf der Bank rum, einfach nur, weil du sagst, ja, aber so gut war das nicht. Also ist das Recruiting nicht gut genug. Das ist genau das Problem. Und das übrigens erfahrt ihr auch bei uns, ja, also das ist in Deutschland auch nirgends gestanden. Deswegen wird zum Beispiel Erik ten Hags Sohn auch gerade angegangen, weil der bei einer Firma arbeitet, mit der die Analyse betreibt für die Transfers und zusammengearbeitet hat mit Manchester United. Und es da hieß, der Sohnemann sei ja auch verstrickt und Transfers und so weiter und die Transfers haben nicht so funktioniert. Das heißt, auch da werden jetzt schon Nebenkriegsschauplätze aufgemacht, so quasi mit Ten Hag und seinem Sohn und so und so. Also fliegt ihm schon um die Ohren, auch in England diesbezüglich. Und dann stellt er sich hin, das, was wir ja schon mal hatten, ist, er sagt, ja, wir müssen rotieren und der Einzige, den er rausrotiert, ist Marcus Rashford. Auf Deutsch gesagt, und wann war das? Das war genau da, zu dem Zeitpunkt, als alle auf Marcus Rashford eingedroschen haben. Auf Deutsch, das war einfach nur eine Ente. Er wollte einfach Rashford auf die Bank setzen. Punkt aus. Ob er ihn schützen wollte, ob er gesagt hat, es war wirklich sportlich nicht so gut, das ist eine andere Diskussion. Und jetzt macht er am Wochenende genau das Gleiche wieder. Warum spielen da hinten Evans und Maguire? Ja, wir mussten rotieren. Nein, ihr musstet überhaupt nicht rotieren. Die anderen beiden haben es einfach nicht gut gemacht gegen Porto und du wolltest ein Zeichen setzen, plus, und das hat der Journalist auch gefragt, das ist nämlich genau das, was du gerade meintest, kann es denn einfach sein, dass er die Spieler auf dem Feld haben will, denen er am ehesten vertrauen kann? Und darauf hat er gesagt, nein, 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 es ist wirklich nur Rotation. Okay, wir wissen doch mittlerweile, dass wenn Erik ten Hag sagt, es ist Rotation, dass es nicht Rotation ist, sondern dass er einfach die besten Spieler auf dem Feld haben will, die ihm gerade helfen, die ihm vielleicht seinen Job retten können. Und das sind momentan Maguire und Evans. Und es sagt nicht, das ist jetzt nicht so, dass das implementiert ist, so von uns, von unserer Wahrnehmung her, so, ja. Sondern es ist wirklich genau so. Das waren die Spieler, die sich am ehesten den Arsch aufgerissen haben und am ehesten das Gefühl verbreitet haben, es ist uns nicht egal, was auf dem Feld passiert. Und genau solche Typen braucht er und das ist das große Problem. Da sitzen zu viele Millionäre, die am Ende des Tages sagen, es ist mir egal, was da passiert, weil es ist doch wurscht. Cristiano Ronaldo hat das letztens in einem Interview gesagt. Damals waren wir auch alle Millionäre. Damals waren wir auch alle Steven. Damals waren wir auch alles Typen, die wussten, wer sie selbst sind, Egoisten. Aber wenn wir auf den Trainingsplatz gegangen sind oder aufs Spielfeld gegangen sind, dann sind wir im Huddle daraus. Und das sehe ich bei dieser Mannschaft nicht.
Nö, das und man gibt dir ja schon wieder die nächsten Möglichkeiten selber jetzt am Trainer rum. Wie gesagt, du musst irgendwo anfangen, du kannst ja jetzt nicht hergehen und sagen, so, Rashford, du kriegst jetzt mal eine Abfindung, Eriksen, du kriegst jetzt mal eine Abfindung und was weiß ich, wer mir noch einfällt, ich will jetzt nicht auf den rumhauen, Bruno Fernandes, du hast zweimal rot gesehen, tschüss. So, das geht ja nicht. Das wird ja nicht funktionieren, sondern du musst ja irgendwie zu denen durch, Anthony, den muss man noch nennen, der müsste auch eine Abfindung bekommen, wenn wir schon alle beieinander haben. Geht ja nicht, kannst ja nicht machen. Ist mir schon klar, aber ja, also wie du schon sagst, du fällst auch irgendwie ja um automatisch, weil man kann halt ein paar gute Dinge ins Feld führen, man kann ein paar schlechte Dinge ins Feld führen, man könnte jetzt, wenn man wollte, sagen, dass man nach einem, also klar, man kann jetzt sagen, dass man nach einer Führung dann zurücklegt gegen Porto und verliert, ist schlecht, man kann aber genauso gut sagen, es ist stark, dass sie nochmal zurückgekommen sind. Und man kann genauso sagen, ein Unentschieden nach sowas ist zu wenig gegen Aston Villa, man kann aber genauso gut sagen, es war ein Unentschieden gegen Aston Villa. Ja, ich glaube, to be continued. Und was ich immer wieder sage, und dabei bleibe ich auch, und das ist ja auch die Information, die wir haben, hätten die eine Lösung auf der Trainerposition, dann wäre das schon passiert. Und das meine ich auch jetzt am Dienstagmittag, wo wir aufnehmen. Also nicht nur erst am Montag oder schon am Sonntag, sondern ich glaube, dann hätten sie das längst in die Wege geleitet. Nur, sie haben halt keinen. Und ich wüsste auch keinen, den man jetzt, du kannst jetzt natürlich, indem du Zeit gewinnst, sagen, okay, jetzt macht Van Nistelrooy das mal bis zur nächsten Länderspielpause, kommissarisch weiter und dann gucken wir mal. Aber selbst, was ändert sich denn in den 4 Wochen? Was würde sich denn ändern?
Gar nichts.
Glaubt nämlich auch.
Das ist ja genau das Problem. Er kann ja gar nichts ändern. Also diese Mannschaft ist ja auch auf etwas abgestimmt und dieses System danach, nochmal, das haben wir letzte Woche schon gehabt, das ist alles andere als einfach. Jetzt kann man sagen, dann machst du ihn doch einfacher oder die Mannschaft kann es wohl nicht oder wie auch immer. Auch das kann man ja alles diskutieren. Nur das System ist nicht einfach. und jetzt nicht einfach zu erlernen, nicht einfach auszuführen. Es hat auf dem Feld große Probleme. Der Sechser muss ständig nach links und nach rechts covern, muss nach hinten covern, muss ständig, weil einfach viel zu viel. So, das sind ständig Lücken überall, wenn du es nicht sauber spielst. Nach vorne hast du viel, viel Raum, den musst du aber konsequent zu Ende spielen. Wenn nicht, das stehst du wieder an. Und so weiter und so fort. Pardon. Das heißt, du hast viele Probleme in diesem System. Jetzt aber herzugehen und zu sagen, Ruud van Nistelrooy kommt, das ist nicht sein System. Der müsste jetzt wieder komplett umstellen, hat keine Vorbereitung dafür. Das ist nicht einfach. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass er jetzt dann 13 Sieger am Stück einfahren wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und nochmal, Ruud van Nistelrooy war einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Das war der einzige Spieler, der weniger gelaufen ist als ich und genauso und so. Das war ungefähr mein Stürmertyp. Ja, ich habe den geliebt über alles. Nur das, was ich von ihm als Trainer gesehen und gehört habe, ist ja jetzt auch nicht bahnbrechend, dass man jetzt sagen musste, das ist the man. Dass der mit den Stürmern arbeiten kann, glaube ich, dass das ein cooler Typ ist, glaube ich auch. Wobei da ich auch schon gehört, dass der schon auch, also in Eindhoven muss der schon auch mal mit dem einen oder anderen zusammengekracht sein, weil er halt wieder andere Vorstellungen hatte. Das ist schon auch ein Dickschädel, so ist das nicht. Sonst wirst du ja, glaube ich, auch nicht so, wie der ist. Und das ist auch in Ordnung so, also keine Kritik. Nur, das ist ja jetzt nicht so Ole Gunnar Solskjaer, der jetzt jeden zum Lachen bringt oder so. Das glaube ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in diesem Podcast nochmal Ole Gunnar Solskjaer versteckt irgendwie lobe, aber ja, irgendwie war es doch ein Kompliment. Das ist genau das Ding. Das Problem, das ich gerade habe, dass ich halt nicht weiß, wer jetzt das Flugzeug fliegt, ja, und wer da jetzt irgendwie schafft, den Motor rumzubasteln, dass er weiterfliegt, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das funktioniert oder ob man nicht einfach doch ja eine Bruchladung hinlegen wird. Da bin ich wirklich gespannt, wer das kann, ob das jemand kann. Und noch ist Erik ten Hag nicht entlassen, ja, nur selbst wenn. Ihr alle kennt das Geschäft ja genauso gut wie ich. Ihr macht das Ganze ja schon ein paar Jahre lang mit. Egal was jetzt passiert, das macht ihn ja nicht stärker. Dass das überall steht, dass jeder weiß, der hätte fast übernommen, den haben sie angerufen, den haben sie nicht angerufen. Das ist gemacht worden. Das macht ihn ja nicht stärker. Und egal wer zurückkommt und lass ihn zurückkommen nach der Länderspielpause, dann werden die Fragen ja nicht weniger, sondern sie werden mehr. Und das muss ja jedem von uns klar sein, dass egal, was United momentan gerade macht, es sieht einfach nicht gut aus. Ich kann das verstehen, dass die irgendwann mal überlegen. Aber dass das halt wieder rauskommt, ist sowas von untypisch. Das wäre unter Gill und Ferguson niemals passiert. Niemals. Und wenn, dann hätten die wahrscheinlich den Server kaputt gemacht von den Firmen, die das wussten, damit es ja nicht rauskommt. Ich übertreibe jetzt, ja. Aber das ist halt das große Problem. Das im Endeffekt ja schon wieder, ich habe schon wieder irgendwelche Zeichnungen gesehen von selbst von United-Fans, die sagen, Radcliffe ist ein Clown, so quasi. Also das zeigt ja auch schon wieder das alles, was zuvor war. Dass er jetzt der Retter ist und dass er der Souverän ist und dass er der Seriöse ist, das bröckelt ja auch schon wieder. Sondern es geht ja eigentlich genauso weiter. Ich verstehe es nochmal. Der Druck auf alle ist unsäglich. Das ist unmenschlich. Nur das macht es trotzdem nicht besser für denjenigen, der da gerade arbeiten muss. Ganz im Gegenteil.
Nö, das ist, also dieses Thema, egal was jetzt hier passiert, das nehmen wir auf jeden Fall die ganze Saison über mit, weil ich glaube, dass wir gelernt haben, dass nichts, was in der Sommertransferperiode passiert ist, so geholfen hätte, dass wir von dem Team jetzt in einer anderen Qualität sprechen. Genauso wie ich es prophezeit habe. Es wird sich genau gar nichts ändern, außer dass halt weitere Topverdiener im Team sind. Aber auch da muss man fairerweise sagen, selbst wenn sie jetzt noch 3 Spieler verpflichten würden, das ist, glaube ich, nicht das Problem dieses Vereins, sondern das ist inzwischen eine Kulturfrage, weil ich finde, also du hast schon recht, es ist kompliziert, aber man könnte das, also ich will jetzt nicht immer auf den eindreschen oder auf die eindreschen, nicht falsch verstehen, aber wenn man theoretisch jetzt im System, so wie sie es gegen Villa gespielt haben, wenn du etwas mehr Aggressivität von beiden offensiven Außen hättest in der Defensive, dann hast du eine weit bessere Chance, denn der Aufbau von Aston Villa war nichts Besonderes. Da haben sie ihre Probleme.
Nö.
Und das ist zaghaft gewesen, das war nicht kohärent, da hättest du theoretisch was machen können. Aber du hast halt ein sehr passives Setup und das ist, glaube ich, nicht von Ten Hag vermittelt oder ich bin mir sogar eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht so ist, sondern das ist die Ausführung derer, die es gemacht haben. Und irgendwie kann man auch verstehen, dass die jetzt nicht ins allerletzte Risiko gehen, so wie die Dinge da gerade stehen, aber an manchen Punkten ist es Arbeitseinstellung für mich. Und das reicht mir dann nicht. Und wenn du dann natürlich, sehr klar, wenn du dann nachschiebst und eben schaust, du hast dann zum Beispiel eben einen Eriksen mit dabei und einen Evans und einen Maguire. Du kannst ja gar nicht besonders hoch verteidigen, weil sonst hätten die dich auseinandergepflückt. Das ist ja logisch. Da wird es dann auch in Sachen Auswahl wieder schwierig. Aber eigentlich, irgendwie ist so viel Neues jetzt dabei bei dieser knappen halben Stunde, die wir hier jetzt reden, und irgendwie auch nicht, weil es ist genau der gleiche Käse, den wir eigentlich seit 2 Jahren erzählen, plus halt um Aktualität angereichert, aber logischerweise ist das Thema der Themen im Moment in England auch, weil halt sonst noch nichts passiert ist, also ist keine Trainerentlassung bis dato da, was mich wundert auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir das ja schon in der vergangenen Saison gelernt. Ich glaube, die Clubs wissen alles besser einzuschätzen. Und jetzt haben wir, die Prognose müssen wir jetzt ja noch geben. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es in dieser Länderspielpause passiert bei Ten Hag. Ich glaube, der macht erstmal weiter.
Ja, ich glaube das auch. Wie gesagt, nochmal, es gibt den einen nicht. Ich habe gerade gelesen, dass Thomas Tuchel auch nicht kontaktiert worden ist. Das ist ja wirklich einer, der sich die ganze Zeit schon, den finden sie wohl auch gut. Man ist ja auch zu Recht so. Nur auch da, wir haben Uli und ich gestern auch privat schon mal besprochen, das ist ja auch jemand, der momentan halt funktionierende Systeme zu Ende denken kann. Ja, aber ich glaube nicht, dass das momentan für ihn die Idee ist oder für ihn momentan gerade der richtige Step ist, ein Team von vorne aufzubauen. Dafür ist er auch zu hitzköpfig. Das kann schon sein, dass da das würde rauchen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Genau, und wie gesagt, Massimiliano Allegri, da hieß es ja auch, der kann nicht Englisch, das war Ewigkeiten die Diskussion, ob er das gelernt hat mittlerweile, weiß ich nicht, aber das ist ja auch so ein Thema, deswegen, ich glaube, dass momentan es nicht passig ist und auch da wieder, du hast 0-0 gegen Aston Villa gespielt, trotzdem natürlich, Manchester United ist auf Rang 14, also das glaube ich, selbst wenn jetzt ein Fan da sitzt und sagt, warum reden die schon wieder über Manchester United, die sind auf Rang 14. Manchester United darf nicht auf Rang 14 sein und das ist nicht so, dass ich sage, ich erlaube es ihnen nicht, sondern das haben sie sich erarbeitet, dass das nicht so sein darf. Aber wie du gerade gesagt hast, es gibt ja noch zwei Teams, bei denen es auch ja Gerüchte gibt, beziehungsweise ist es verhältnismäßig ruhig, aber man muss mal drüber sprechen, glaube ich, wenn man die Tabelle von hinten her denkt. Die Wolverhampton Wanderers, nach 7 Spielen haben sie einen Punkt. Ich habe jetzt mit Wolverhampton in dieser Saison noch nicht so mega viel zu tun gehabt. Trotzdem ist es natürlich schon so, Gary O'Neill war der große Retter im letzten Sommer, als er übernommen hat. Jetzt in diesem Sommer sieht es nicht gut aus, obwohl ja er ein paar Dinge machen durfte am Kader. Ist das jemand für dich, der bei dem es vielleicht auch ja Wahrscheinlichkeiten gibt, dass es passieren könnte?
Ja, also das wird sicherlich diskutiert werden. Da bin ich mir eigentlich einigermaßen sicher, dass dem so ist. Ich würde es nicht für sinnvoll halten. Ich habe ja immer gesagt, dass ich denke, dass die drinbleiben wegen O'Neill. Also das war mein Hauptargument dafür, dass die eher nichts mit dem Abstieg zu tun haben würden, wenn sie, und das sage ich immer ganz, ganz klar nochmal explizit, wenn sie trotzdem unten drin stehen, dann wissen wir, wie schlimm die Dinge da stehen. Ich weiß halt, das wissen wir alle nicht, wer jetzt da wirklich das Sagen hat und wie ambitioniert dieser Club am Ende immer noch ist. Es ist ja relativ klar, dass der Superagent Mendes jetzt nicht mehr ganz so viel Einfluss hat, dass Fosun sich nicht mehr so interessiert, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, wie es am Anfang noch der Fall gewesen ist. Auch das ist irgendwie einigermaßen überliefert oder ablesbar an dem, was im Kader passiert und so weiter. Ist die Frage, werden die jetzt überambitioniert oder nicht? Der Sportdirektor bis dato macht's, finde ich, relativ klug. Also Mark Hobbs, der ist sehr zurückhaltend und der macht nur dann was, wenn er was machen muss, würde ich jetzt mal sagen. Aber man muss dann auf der anderen Seite schon wieder sagen, die defensiven Leistungen von den Wolves, die sind nicht mehr so, wie sie mal waren unter Gary O'Neill. Das ist nicht mehr dieses reihenweise, wir nehmen dem Gegner die Stärken, sondern da sind echt krasse Lücken drin inzwischen. O'Neill selbst hat jetzt auch am Wochenende von der schwächsten Leistung bis dato, glaube ich, generell unter ihm gesprochen. Irgendwie habe ich so ein Mini-Gefühl, dass die stark überlegen, ob sie was tun. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre und vielleicht werden sie am Ende auch noch davon absehen, aber ich sag mal so, wenn das so weitergeht, in dem, also klar, wenn die sind sieglos, die haben einen Punkt, logisch, aber sagen wir mal, sie würden selbst mit 2-3 Punkten dastehen in der nächsten Länderspielpause, dass sie sich 2 Unentschieden ergrinden. Ich glaube, dann hat er es hinter sich.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir den Kader anschaue und auch den Kader oder das was auf dem Feld ist, ich meine, du hast mit Max Killman einen verloren, der weit unterbewertet war. Ja, du hast viel Geld bekommen, okay. Du hast mit Neto jemanden verloren. Du verlierst seit Jahren einfach deine besten Spieler. Und es wird ja so weitergehen. Also ich glaube, Cunha ist nicht mehr lange da. Sind wir uns wahrscheinlich einig, der wird irgendwann nächstes Jahr dann gehen wahrscheinlich.
Sogar im Winter.
Und Gomez genauso. Das sind herausragende Spieler, die du da hast. Das sind 2, die du noch hast. Und der Rest ist ja, und selbst da, muss man auch sagen, der Rest ist einfach für mich persönlich, wenn du mich fragst, nicht Premier League überdurchschnittlich. Also Semedo, das haben wir schon gehabt, der hat keine Entscheidungsfindung mit dem Ball. Der ist einer, also ein Scout hat mir mal gesagt, denkt nicht viel nach, nett formuliert. Dawson ist ein guter ist ein ordentlicher Backup-Verteidiger, kann auch mal in 2-3 spielen, aber auch da, das glaube ich, schwindet langsam. Totti ist für mich, hat das nicht, ehrlich gesagt. Ait Nouri denkt nur nach vorne. Und so weiter und so fort. Du hast mit Forbes jemanden, der hat es auch noch nicht bewiesen auf dem Niveau. Larsen finde ich persönlich ganz gut. Der macht es in der Premier League echt ordentlich. Cunha, wie gesagt, komisch, okay. Aber insgesamt merke ich auch, ich habe so ein tickendes Gefühl über Leicester damals. Da bricht einiges auseinander und irgendwie ist diese Spannung, die dieses Umfeld erzeugen kann, nicht genug, um wirklich den Verein dazu zu bewegen, wirklich zusammen zu bleiben im Kopf. Das ist irgendwie so ein bisschen wie bei Leicester. Da war das auch so, dass irgendwie, okay, es ist auseinander gebrochen, es hat nicht geklappt und dann wollten alle weg, weil Leicester nicht so sexy ist und weil Wolverhampton, glaube ich, auch jetzt nicht so ein sexy Ort ist, dass du, und der Verein auch nicht groß genug ist, dass du irgendwie sagst, und so denken jetzt irgendwie alle an, ich rette meinen Popo und will irgendwo anders hin. So wirkt das für mich, diesen Vibe fühle ich. Gary O'Neill ist für mich ein Trainer, der ja mit Sicherheit einen Haufen zusammenschwören kann, ganz, ganz klar, bin ich mir sehr sicher, aber ich bin mir nicht sicher, ob er jemand ist, der ein Team trainieren sollte, das um die Einstelligkeit spielt. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Der Weiterentwickler, der Große, ist er jetzt nicht. Das ist jetzt auch kein Problem, weil Wolverhampton ja weiß, sie sind da unten drinnen. Nur, wenn ich mir das so anschaue, die Liga ist nicht dumm, ja, sondern man sieht es ja, wie schwierig es ist, drin zu bleiben. Und Teams wie Ipswich zum Beispiel, wie Everton oder wie Leicester sind, haben andere Vorteile zum Beispiel. Also Palace wird ja auch nochmal kommen, mit Sicherheit, da unten raus. Nottingham zum Beispiel ist ja auch jetzt da oben, ist auch weg erstmal von da unten. Das heißt, die haben allesamt entweder einen besseren Kader oder mehr Zusammenhalt. Zum Beispiel Everton oder Ipswich zum Beispiel, wo du halt genau weißt, die wissen, hey, es geht für uns jedes Spiel darum, nicht zu sterben. Also müssen wir leben. Punkt. Und das sehe ich bei Wolverhampton halt nicht. Ich habe eher das Gefühl, so quasi, ja, dann halt nicht, weil ich bin nächste Saison nicht mehr da. Das ist jetzt nur ein Vibe, ja, das ist jetzt nicht so heftig, dass da alles auseinanderbricht. Nicht denken, ich will jetzt nicht übertreiben. Es geht mir nur ums Gefühl, das ich habe. Ich will damit einfach nur sagen, für mich fühlt sich so an, als wäre die Luft raus. Nach tollen Jahren, ich meine, die waren zweimal Siebter, überlegt mal, und alle haben gesagt, das ist der Prototyp-Aufsteiger, das ist so RB 2.0 in England. Alle haben gesagt, wow, das ist ja Wahnsinn, wie die das gemacht haben, und die haben es auch gut gemacht. Nur, wir haben auch euch schon 10.000 Mal erzählt, wie schwierig es ist, das zu halten. Das zweimal hinzubekommen, Respekt, unglaublich, wirklich. Nur, du musst dann halt nachsetzen, und das haben sie nicht genug getan. Du hast dann das große Problem, dass diese englische Daumenschraube, so, dass die momentan halt einfach diese kleinen Clubs gängelt. Du kannst nicht sagen, okay, wir investieren jetzt mehr, in der Hoffnung das, sondern du kriegst dafür die Rechnung. Und das ist das große Problem momentan, dass diese Vereine, die einfach nicht, du darfst nur unter 125 Millionen mehr Miese machen, als du einnimmst. So, wenn du aber nicht viele Einnahmen hast, ist das schnell erreicht. Wolverhampton ist ein kleiner Markt, Leicester ist ein kleiner Markt, da reden wir wie im Basketball, aber so ist es. Und dann hast du natürlich das große Problem, dass du nicht so viele Einnahmen hast. Wenn du Europa verpasst, hast du ein Problem. Dementsprechend werden diese Teams ja auch qua der Anordnung der Premier League irgendwo gegängelt. Und das haben sie erlebt, deswegen müssen sie jetzt eher verkaufen, deswegen ist es eher ein Verkaufsteam geworden, wie ihr gesehen habt. Deswegen muss so ein Max Kilman einfach verkauft werden, so ein Neto verkauft werden. Und deswegen wollen die auch weg, weil die ja auch merken, es geht hier um Rang 13 und es geht nicht mehr um Rang 7. Und dann ist ja klar, dass der Verein irgendwann langsam runter erodiert. Und das ist natürlich das große Problem, das jetzt Gary O'Neill hat, dass er das irgendwie verkaufen muss und er irgendwie managen muss. Und das ist alles andere als einfach.
Ja, also da bin ich übrigens nicht dabei. Ich glaube schon, dass Gary O'Neill mehr kann, als nur ein Team irgendwie so zusammenschustern, wenn das Material stimmt. Ich möchte mal zur Ehrenrettung von Wolverhampton was sagen. Ich habe auch mit einem Kollegen darüber telefoniert, der zu Recht auch gesagt hat, es sieht ja vogelwild aus. Ich sage, ja gut, aber schau mal. Erster Spieltag Arsenal, zweiter Spieltag Chelsea, da hast du schon 8 Gegentore geschluckt. Vierter Spieltag Newcastle United, fünfter Spieltag Aston Villa, sechster Spieltag Liverpool. Okay, und da waren dann 2 machbare Dinge dabei. In einem haben sie 5 Gegentore kassiert, fair enough, gegen Brentford jetzt am Wochenende und Nottingham Forest 1-1. Jetzt kommt dann, das sind die schlechten Nachrichten, nach der Länderspielpause Manchester City ins Molyneux, dann Brighton, aber dann würde es okay werden. Mit Crystal Palace, mit Southampton, Fulham, Bournemouth, Everton, West Ham, Ipswich, Leicester. Bis Weihnachten. Das heißt, die haben den fiesesten Spielplan von allen gehabt, was aber nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass die einfach sehr windig gespielt haben. O'Neill hat den Umbau versucht auf eine Viererkette. Ich will jetzt, das ist jetzt der Versuch, das einmal inhaltlich einzuordnen. Das ist ja nicht alles, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Und wenn ich alles richtig verstanden habe, dann weiß er es auch und macht es anders. Was mich erstaunt ist, das erstaunt mich wirklich sehr, dass jetzt schon erste Buhrufe auftauchen gegen Gary O'Neill und das also vor allen Dingen in seinem In-Game-Management, also sprich die Wechsel, denen wird nicht so getraut. Und das wundert mich sehr, dass die so ungeduldig sind da, weil was haben die denn geglaubt jetzt in Wolverhampton mit diesem Auftaktprogramm? Aber ich finde, das ist eine leichte Mogelpackung, trotzdem, genau weil die Stimmung so ist, also ich habe zu dir zum Spaß gesagt, Conceição ist ja frei, also glaube ich zumindest, dass er irgendwo übernommen hat, nachdem er von Porto weg ist. Muss ich jetzt direkt mal nachschauen. Das wäre unter der alten Führung, wäre er schon da. Da müssen wir uns nichts vormachen. Der wäre auf jeden Fall schon der neue Trainer. Das ist
vereinslos, ja.
Dann wäre das auf jeden Fall der neue Trainer. Ob das unter dem neuen Management genauso passiert, weiß ich nicht. Ich fände es falsch. Das sage ich in aller Deutlichkeit, wenn man den jetzt gehen lassen würde, auch wenn natürlich, und auch das muss man ja fairerweise dazu sagen, der Trend ist halt besorgniserregend. Ein Sieg in den letzten 11 Spielen, vergangene Saison, und jetzt gar keiner. Also es macht 1 in 17, wenn ich richtig rechne. Stimmt das?
Ja, das kann sein.
18 sogar. 1 in 18. Ein Sieg in 18 Spielen. Das ist der Grund, warum ich irgendwie Angst habe, dass die Dummheiten machen. Aber ich fände es falsch, sage ich gleich nochmal. Aber das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte, die ihr mitnehmen müsst, neben diesem sukzessive Abstieg, der uns ja dazu verführt hat, letzte Saison in der Vorschau zu sagen, wir haben etwas Angst, gemischt mit diesen Spielern, die halt wahrscheinlich schon sowas wie Söldner sind, die halt dahin gegangen sind. Also das ist jetzt nur, das klingt jetzt böse, ne? Aber wir wissen ja, dass die sind Berufsfußballer, und wenn die dir das Geld anbieten, dann gehst du dahin und hoffst halt, dass du einen Schritt machen kannst. Und das wird dann irgendwann mal so marode, dass du da einfach gar nicht mehr sein willst, und dann kommst du aber nicht weg, weil deine Leistung nicht gut genug war. Und dann sind so Überbleibsel in diesem Kader drin. Und das hat uns ja dazu verführt zu sagen, die könnten vielleicht sogar ein Kandidat sein für Schlimmeres. Vergangene Saison, dann kam halt Gary O'Neill und hat einige Top-Leistungen erbracht, aber die sind jetzt eine Weile her. Und die defensiven Leistungen, die habe ich noch gar nicht gesehen in dieser Saison. Also wirklich noch gar nicht. Ich habe sie gemacht gegen, ich glaube sogar Arsenal, und ich meine sogar Nottingham Forest auch das 1-1. Und habe dann dem Kollegen gesagt, ja, entspann dich, das wird schon in Ordnung sein. Ich glaube vor Aston Villa, und das muss ja auch bodenlos gewesen sein. Insofern, ich weiß nicht, ob wir da nicht nochmal eine Rapid Reaction dann einzubauen haben, wenn es passiert.
Ja, kann gut sein. Also ich bin gespannt, was passiert. Wie gesagt nochmal, ich habe nichts gegen Gary O'Neill, ich habe auch nichts gegen Wolverhampton. Ganz im Gegenteil, du hast vollkommen recht, der Spielplan war echt heftig. Trotzdem ist es natürlich, wenn nach 7 Spieltagen ein Punkt dasteht und du bist Tabellenletzter als Wolverhampton, dann muss man schon darüber diskutieren, weil ja, es ist logischerweise zu wenig. Ist es bei Southampton im Übrigen auch, die hatte ich am Wochenende, die hatte ich jetzt schon zweimal. Auch die haben einen Punkt. Da ist natürlich die große Frage, wir haben das ja schon mal gesagt, ich glaube, das ist, ich habe auf zwei Takes, auf die ich stolz bin in den letzten zwei Jahren, der eine war, dass Aston Villa seine Champions League schaffen könnte und der zweite ist, dass, das war auch so ein, wie hat der österreichische Kollege letztes Mal gesagt, ein Genieblitz, ja. Oder wie hat er gesagt? Ein Genieblitz, ja, wir waren letztens bei Sky Österreich in der Konferenz, ein Genieblitz von mir, dass ich gesagt habe, Southampton wird das zweite Burnley und genau so, glaube ich, kommt's. Southampton hat am Wochenende gegen Arsenal gespielt, ja, sie sind in Führung gegangen, waren auch in Teilen wirklich okay in der Defensive, aber grundsätzlich, schaut euch die ersten 10 Minuten an, wirklich, es reichen die ersten 10 Minuten, nehmt euch die Zeit, wenn ihr Bock habt, ja, um zu verstehen, was ich gerade sagen will. Dieses bedingungslose Rausspielen, koste es, was es wolle, ist eine super nette Idee. Und es ist auch wirklich sehr respektabel, es zu probieren und sehr mutig, es zu probieren. Und ich habe immer Respekt vor Leuten, die etwas probieren und die eine Idee haben und sagen, ich glaube an diese Idee. Hut ab, wirklich immer. Das ist bedingungslos, komplett eingeschränkt, uneingeschränkt. Aber dann ist doch eine Einschränkung da. Es funktioniert in der Premier League einfach nicht. Jeder Gegner weiß doch, was zu tun ist. Die spielen hinten raus sehr, sehr tief mit 4 auf einer Linie und dann stellst du dich einfach da rein mit viel Personal und gerade wenn es Personal Arsenal heißt, die ja genau sowas zum Frühstück fressen, dann stehst du einfach da und kommst nicht aus dem Drittel raus. Und das ist ein Wunder gewesen, dass sie in den ersten 10 Minuten nicht das Gegentor kassiert haben. Danach haben sie leicht umgestellt. Arsenal war nicht mehr ganz so druckvoll und dann wurde es eher ein Fußballspiel, das sie ja auch ganz gut wegverteidigen konnten, muss man ihn auch lassen. Trotzdem ist es einfach schon sehr, sehr übermutig, muss man echt sagen, und fast schon naiv und stur zu sagen, ich spiele gegen jeden Gegner in der Premier League einfach bedingungslos raus. Und das tun sie. Und das ist das ist die Idee von Russell Martin. Auch da Respekt, dass er das tut. Nur das Ding ist halt das, du musst wissen, dass es in der Premier League nicht funktioniert. Und ich verstehe das. Ja, du steigst mit dieser Art Fußball zu spielen auf. Du holst mit dieser Art Fußball zu spielen fast 90 Punkte oder fast 100 Punkte. Okay. Respekt. Nur dann kommst du in die Liga höher und in dieser Liga höher ist das Niveau einfach so hoch, dass du sagen musst, alles was du kannst und was bei dir gut ist, ist bei den anderen Durchschnitt. Du musst das erstmal in der Premier League auch können. Kannst du nicht und dann sieht's einfach so aus, wie es momentan aussieht und dann stehen die halt da unten und ja, sind im Endeffekt ein Team, das, ja, also ich persönlich finde, das am leichtesten zu bespielende Team in der ganzen Liga ist, weil du halt genau weißt, was du kriegst. Stell hoch zu, press die und vorne, muss man auch sagen, haben die Expected Goals-Werte, die sind echt nicht schlecht, die holen schon was raus, aber sie lassen gnadenlos viel liegen. Das heißt, das Risiko, hoch zu stehen, kannst du gehen, weil die dich hinten nicht bestrafen. Und damit sind sie momentan einfach am Ende immer wieder Punktelieferant und Garant für den Gegner.
Also ich würde fast so weit gehen wollen und dir einen Take wegstreichen wollen, weil die sind nicht das zweite Burnley, die sind schlimmer. Das ist schon dämlich, wie die spielen. Also wenn du dir das mal überlegst, da darf ja gar kein langer Ball gespielt werden. Du spielst mit Harwood Bellis, okay. Du spielst mit Kyle Walker-Peters, mit Bednarek von hinten raus, mit Jan Bednarek. Der darf nicht lang schlagen. Das ist absoluter Schwachsinn. Du hast vorne drin keine Durchschlagskraft, du hast eigentlich auch kein Tempo, wenn wir ehrlich sind. Das Einzige, wo jemand Tempo entwickelt, ist Dibbling, wenn er den Ball stoppt. Und jetzt willst du das da so spielen mit 5-2-2-1. Das ist Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Und wenn die das nicht ganz schnell abstellen, dann sind die im Februar aber sowas von meilenweit hinterher weg vom Fenster. Also das ist wirklich der naivste Ansatz, den ich seit langer, langer, langer Zeit in der Premier League gesehen habe. Wirklich seit langer, langer Zeit. Du spielst mit Spielstärke 68ern ein System, das wahrscheinlich noch nicht mal der FC Barcelona in allerbesten Tagen so spielen könnte. Das ist aus meiner Sicht totaler Schwachsinn. Da bin ich auch nicht mehr dabei, dass ich sage, ich feiere den Überzeugungstäter Russell Martin. Das ist einfach nur dämlich. Und die sind wirklich, das ist ein geschenkter Sieg, wenn du gegen die spielst. Egal, was die dann irgendwann mal an einzelnen Ideen in einem Spiel haben, weil sie natürlich immer noch Premier League-Spieler sind, alles in Ordnung. Und da kriegt natürlich der ein oder andere irgendetwas hin, aber das macht keinen Sinn aus meiner Sicht. Es tut mir leid, aber das wird auch nicht funktionieren. Und das auch da, ich bin nicht sicher, ob Russell Martin in der Lage ist, also bis dato hat er nichts dergleichen gezeigt in seiner Trainerkarriere, um das deutlich anzupassen. Und wenn er das aber nicht tut, dann ist der bald weg. Das, weil ich glaube, Southampton hat eines gelernt in der Geschichte. Dieser letzte Abstieg, der hat so wehgetan und der hat den Verein so zersetzt und wirklich vor eine riesengroße Aufgabe gestellt, weil die am Ende waren. Der Verein war in sich zerstritten, die Fans hatten keinen Bock mehr, weil es einfach jahrelang nur noch abwärts ging. Da waren Spieler im Kader, die nicht mehr da sein wollten, die sie aber nicht losgebracht haben, weil sie schlecht aussahen. Sie haben extreme Verluste gemacht in 23 und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dieses Risiko gehen sie nicht nochmal ein. Und wenn die merken, hoppla, wir liegen aussichtslos zurück, dann würden die lieber heute als morgen reagieren. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Und also ich habe schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass Wolverhampton die Nerven verliert, aber diese Länderspielpause ist ja eh immer so ein Trainerkiller und das verführt einen natürlich dazu, weil man denkt, naja, wann hat man das nächste Mal Zeit? Okay, im November, aber bis dahin, wenn sie nochmal mit einem Punkt durch diese Runde gehen, dann sind sie vielleicht schon so abgeschlagen, dass nichts mehr geht. Ich habe das Gefühl, die könnten am ehesten den Panikbutton drücken. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob nicht Leicester sogar irgendwas in die Richtung machen würde. Da kenne ich mich noch nicht genug mit den neuen Hierarchien aus da, wie die arbeiten. Tut ja niemand so de facto so richtig. Aber bei Southampton habe ich irgendwie das Gefühl, die könnten die Nerven verlieren.
Ja, und jetzt kommen zwei Dinge dazu. Southampton, wie du es gerade gesagt hast, die haben einen sehr, sehr harten Abstieg oder hinter sich, der hat den Club zersetzt, da hast du komplett recht. Sie sind einfach über eine ganze Dekade in der Premier League nie stabil geworden und am Schluss hast du gemerkt, wie das Fleisch am Knochen immer dünner geworden ist. Sie waren, am Anfang hat es noch einigermaßen funktioniert und so weiter und so fort. Irgendwann waren sie ein reines gegen den Ball-Team unter Hasenhüttl. Das hat eine Zeit lang mal funktioniert, irgendwann dann gar nicht mehr, weil die Gegner ja auch wussten, was auf sie zukommt und dann hat es gar nicht mehr funktioniert und sie waren zu einseitig. Daraus ist gelernt worden, sie wollten mehr, deswegen wurde Martin ja geholt, weil sie jemanden haben wollten, der mit dem Ball etwas kann. Okay, jetzt aber sind sie ein reines Mit-dem-Ball-Team. Das wiederum ist das große Problem, dass du in der Premier League halt einfach 19 Teams hast, die es noch besser machen können als du mit dem Ball. Das ist ja genau das, was wir immer wieder sagen. Warum hat Brentford funktioniert? Warum hat Leeds funktioniert? Warum hat zum Beispiel eben damals Wolverhampton funktioniert? Weil sie beides hatten. Sie waren einfach gute Arbeiter in beide Richtungen. Sie waren effizient in beide Richtungen. Nicht dominant, aber effizient. Und das haben sie nicht hinbekommen. Und das werden sie unter Martin auch nicht hinbekommen. Weil wenn du sagst, pass auf, Ramsdale, du kriegst den Ball und du schaust, wo ist die erste Lösung? Dann hast du ja schon den ersten Fehler quasi in dein System eingeflochten. Aaron Ramsdale kann es einfach nicht. Das haben wir ja schon gelernt jetzt. Bei allem Respekt. Das ist der wird Fehler machen, ist auch so, aber das ist ja noch nicht alles. Das geht ja dann noch weiter. Harwood Bellis hat schon Fehler gemacht ohne Ende, Sugawara hat schon Fehler. Die haben alle schon Fehler gemacht. Und das ist dem System geschuldet. Ramsdale hat dann irgendwann mal den Impuls gehabt, nach 10 Minuten die Bälle zu schlagen, weil er gesagt hat, ich krieg jedes Mal wieder den Ball innerhalb von 3 Sekunden aufs Tor gehauen. Das bringt nichts. Und dann haben sie ja mal versucht zu schlagen. Aber das ist ja nicht die Idee von Russell Martin. Deswegen, die werden daraus gelernt haben, die werden gesagt haben, hey, diese 8 Spiele unter Nathan Jones, in der Saison 22/23, in der sie dachten, ja, dann holen wir halt den nächsten Trainer, weil sie gedacht haben, Erstklassigkeit ist Geburtsrecht in Southampton. Das ist nicht so. Das haben sie gelernt und sie haben gelernt, dass wenn man einseitig nur mit oder gegen den Ball arbeitet, wird es auch in die Hose gehen. Ich glaube, die Mischkalkulation aus beidem wird Southampton auf jeden Fall wacher machen als den einen oder anderen und für mich, ich glaube, das wird die erste Entlassung werden. Ich tippe, dass wenn, dann wird Southampton werden. Ich glaube noch nicht jetzt, dafür ist es verhältnismäßig ruhig, aber das wird irgendwann mal passieren, bin ich mir fast sicher.
Also das ist immer blöd, weil ich will ja nicht, dass jemand seinen Job verliert und der Typ scheint wirklich cool zu sein, Russell Martin, aber ich könnte es aus sportlichen Gesichtspunkten total nachvollziehen. Weil wir müssen auch da einen Punkt, kein Sieg. Am Anfang die ersten beiden Spiele haben sie es zumindest noch defensiv so aussehen lassen, dass es okay war. Dann kriegen sie 3 gegen Brentford, okay, 3 gegen United, geht schon. 1-1 nur gegen Ipswich und jetzt 3 gegen Bournemouth. Die haben das natürlich gnadenlos ausgenutzt, was ich gerade gesagt habe, einfach physisch gegenzuhalten. Und gut, Arsenal auch wieder geschenkt. Aber jetzt kommt dann Leicester, das ist halt die Frage, gibt man ihm
da, musst genau, du,
gibt man ihm da, das, da dieses musst Spiel, du. Wo sie spielen werden, was fürchte ich, aber auch die größte Falle darstellt, die es gibt, dass Steve Cooper die da gnadenlos auskontert gewissermaßen, dann kommt City Und dann kommen aber Spiele erstmal wieder gegen Everton, gegen Wolverhampton. Da musst du halt punkten in der Premier League, sonst geht nichts. Und dann wird es nochmal hart mit Liverpool, Brighton, Chelsea, Villa, Tottenham hintereinander weg. Und danach noch Fulham. Und dann ist Weihnachten und Fulham wird die auch körperlich einfach kaputt machen. Die werden die dermaßen überlaufen, dass ich glaube, dass da gar nichts geht. Und dann ist 17. Spieltag und dann hast du nach meiner Hochrechnung 5, vielleicht 6 Punkte auf der Habenseite bis Ei weg vom Fenster. Deswegen würde ich es nachvollziehen können, wenn man sagt, okay, lass uns einmal drehen. Lass uns probieren, ob nicht was anderes geht, weil das macht keinen Sinn. So gut das, so viel das Spaß gemacht hat vergangene Saison, so gut es gegangen ist, ich könnte das aus professionellen Gründen nachvollziehen, wenn man sagt, nee.
Ja, also das wären Endspiele. Also hört sich dumm an, weil es klingt jetzt echt doof, aber schaut euch mal, also bis zum 11. Spieltag gebe ich ihnen Zeit. Wenn die gegen Leicester, Everton und Wolverhampton nichts holen, City okay, City werden sie verlieren, okay. Aber wenn sie gegen in drei der nächsten 4 Spiele nichts holen, dann wird es ein richtig großes Problem.
Ja,
du
musst ja eigentlich mindestens 2 Siege feiern. Also Leicester sind 3 Punkte.
Dann bist du weg.
Wolverhampton müssen eigentlich nach heutiger Rechnung auch mindestens 3 sein. Also sonst. Ja, genau. Gute Nacht in der Premier League.
Das wird halt ich sehe nicht wie, weil wie nochmal, wir haben es gerade gesagt, als Gegner, du weißt ja, was dich erwartet. Und zum Beispiel, es gibt ja, ich habe auch mit Trainern, ich spreche ja fast wöchentlich jetzt mittlerweile mit Trainern, es gibt ja in anderen Ligen auch Mannschaften, die es ähnlich spielen, wo du sagst, okay, aber die machen das dann mit so viel Qualität und dass du sagen kannst, okay, ja, wir wissen, was kommt, aber die machen es so gut, du wirst es trotzdem nicht schaffen, das einzudämmen. Und die werden dann irgendwann auch mal das Glück haben, vielleicht einen reinzuhauen. Aber das haben sie momentan in dieser Saison nicht. Plus, es funktioniert ja nicht mal mit dem hinten rausspielen, weil sie Fehler machen ohne Ende. Und das teilweise ja mehrfach im Spiel. Und das ist das große Problem, dass du in der Premier League einfach genug Qualität als Gegner hast. Southampton ist ja, wenn Southampton jetzt irgendwie das siebtbeste Team der Liga wäre und die würden das so spielen, würde ich mir denken, ja, vielleicht kommen die mal wieder durch und das geht ja schon und so. Aber sie sind ein Absteiger. Und sie haben auch die Qualität eines Absteigers, eines Abstiegskandidaten, machen wir es mal so. Das ist nicht einfach. Das ist für kein Team einfach, das so zu spielen, wie sie es tun. Und für einen Abstiegskandidaten ist es einfach fast halsbrecherisch. Deswegen, ich wüsste genau, wie ich gegen die zu spielen habe. Stell hoch, stell die alle zu, der muss den Ball schlagen. Jetzt ist ja zum Beispiel sogar noch Ross Stewart, hat sich verletzt. Das ist der einzige richtige Brecherstürmer, in Anführungszeichen, da vorne. Der hat sich verletzt, der hat ja auch null Premier League Qualität, sorry. Und der hat sich verletzt, das heißt, du hast nicht bei jemandem keinen Wandstürmer mehr. Und damit ist das Thema vorbei. Die Bälle, er musste irgendwann schlagen, die Bälle waren aber innerhalb von 3 Sekunden weg. Dass Arsenal dann im Aufbau einen Fehler macht und dass Archer dann der ja auch der ineffizienteste Stürmer aller Zeiten ist, durch einen abgefälschten Ball ein Tor erzielen kann, ist ja dann eh schon ein Wunder gewesen, dass die überhaupt in Führung gehen konnten. Das war ja ein Wunder. Deswegen,
ist ja auch
ich
klar,
glaube
dass
nicht
es
daran.
Nicht durchhalten können. Also das ist ja das, was ich meine. Auch. Das reicht ja
voll. Nochmal Respekt, dass du so aufgestiegen bist. Respekt. Und das ist immer das große Problem. Ich verstehe diese Diskrepanz zwischen. Aber wir haben es doch so getan. Wir waren doch gut so in der Liga 2. Ja, wir haben doch dominiert. Und du kannst ja dann nicht in Liga 1 gehen und sagen: So Leute, jetzt steht euch hinten. Dann sagen alle: Der ist komplett eingebrochen. Der hat seine Idee verkauft. Das kannst du ja auch nicht machen. Deswegen, es ist irgendwo der Fluch der guten Tat, absolut verständlich. Nur auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, du wirst es, und das zeigt ja schon ein Beispiel, Adam Armstrong, der hat Liga 2 kaputt geschossen, ja, mit seinen Toren. Unglaublich, richtig gut und so weiter und so fort. Der findet überhaupt nicht statt in Liga 1, weil es einfach nicht passt. Und das ist halt der größte Unterschied. Es ist in Deutschland genauso. Nur nochmal, die Diskrepanz zwischen der zweiten Bundesliga und der ersten ist, was die Physis betrifft, nicht so groß wie in England. In England in der zweiten Liga ist ein ganz anderer Fußball als in Liga 1. In der Liga 1 ist viel, in der Premier League ist viel mehr Qualität, logischerweise, auf den Trainerpositionen, aber auch in den Kadern der ersten Liga, dass du einfach das nicht, du kannst nicht sagen, es ist eine andere Sportart, du kannst nicht sagen, wir spielen den gleichen Spielstil weiter. Aber sie tun's. Und das kriegen sie mit dieser mangelnden Qualität halt wöchentlich um die Ohren. Nochmal, ich find's mutig, nochmal, ich find Russell Martin Respekt, er kann am Ende des Tages sagen, ich bin mir treu geblieben und das wird auch der Punkt sein, warum ihn dann irgendwann wieder jemand nimmt, weil sie sagen, das hätten wir ganz gerne. Einen starken Trainer, jemanden, der mit einer Idee kommt und der Nächste, der sagen wird, wir wollen aufsteigen, sei es irgendwann mal Leeds oder sowas oder egal was, solche Mannschaften, die das gerne spielerisch gelöst haben wollen, die werden auf ihn vertrauen, nur für den Erstligaverbleib ist er, da brauchst du einen Gary O'Neill.
Ja, glaube ich auch. Vielleicht tauschen die einfach, weil, ja, wobei, ja. Nee, leider wird das, Das wird, wenn ehrlicherweise, eigentlich können wir fast schon einen Abgesang starten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es laufen wird. Ich sehe es nicht.
Nee, ich auch nicht. Also ich wüsste nicht wie. Nochmal, mir tut's leid. Ich mag Southampton sehr, sehr gerne. Das ist ein Verein, ich persönlich finde, der gehört in die erste Liga. Das war ein Verein immer, überlegt mal, wen die alles rausgebracht haben. Walcott, Bale, Oxlade-Chamberlain und so, Luke Shaw. Wir können es ja alle, Ward-Prowse. Das ist eine überragende Akademie, auch wenn es weniger geworden ist. Die haben in den letzten Jahren eigentlich halt dann viele Fehler gemacht, aber es ist eigentlich ein Verein, der für mich persönlich in die erste Liga gehört. Nur, wir haben ja auch gesehen, so ein Abstieg kostet Substanz. Du musst mit einer Idee zurückkommen, die das übertüncht. Das haben sie nicht und damit hast du momentan ein Problem, sondern ganz im Gegenteil, du bist da sogar noch stur. Du übertünchst nichts, sondern du überkompensierst es im Endeffekt sogar noch und das ist ein großer, das kann nicht gut gehen in dieser Liga, weil du ja sowieso schon Abstiegskandidat gewesen wärst, selbst wenn du deine Systeme zum Laufen bekommen hättest, dann hätten schon alle gesagt, ich glaube, dass es trotzdem runtergeht. Aber die Systeme laufen nicht und dann geht es erst recht runter und das ist das große Problem.
Verlassen wir Southampton. Hoffentlich werden sie nicht von all den Geistern verlassen, die es gut mit ihnen meinen. Es gibt noch ein Thema, das werdet ihr schon mit fortgeschrittener Zeit wissen, dass wir das jetzt nicht mehr in aller Tiefe besprechen werden können. Liegt aber gar nicht so sehr daran, dass wir keine Zeit haben oder dass wir es nicht wollen, sondern das wird ein bisschen dauern, ehe wir alles verstehen. Ihr werdet es mitbekommen haben, es gibt ein Urteil in einem Rechtsstreit zwischen Manchester City und der Premier League, in dem verkündet worden ist, also auch da kann man im Übrigen jetzt sagen, wie man es lesen will oder nicht, aber es ging darum, die Regeln der Liga, gegen die City geklagt hat, zu kommerziellen Deals mit der Beteiligung von Vereinseigentümern. Und in einigen Punkten wurde stattgegeben. Zwei Aspekte der Regeln für die Transaktionen der sogenannten APT, also der Associated Parties, verbundene Parteien sozusagen, für gesetzeswidrig erklärt. Die Premier League selber sagt jetzt aber wieder, die haben gar nicht gewonnen, weil die meisten dieser Einsprüche sind zurückgenommen geworden. Insgesamt, und das macht es uns so schwierig, sind es 175 Seiten, die alles Mögliche erklären. Und da sind Begriffe drin, die habe ich noch nie gehört. Deswegen ist es wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, das jetzt zu sagen. Was für euch wichtig ist, ist, dieser Fall steht nicht in einem Zusammenhang mit diesen 115 Anklagen gegen Manchester City. Das ist separat, hat damit nichts zu tun. Also nicht Nachhaltigkeitsregeln, sondern eine Grundsatzidee, zu der die Premier League Zeugen gehört hat. Und das ist wiederum das Spannende, was es dann irgendwie witzig macht. Angeblich sind die Zeugen der Premier League, also ich sage angeblich, weil ich kann es nicht nachprüfen, ob es so stimmt, das schreibt die BBC, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Brighton und West Ham hat pro Premier League ausgesagt. Dann gab es ein paar, die sich mehr oder weniger enthalten haben und dann gab es auch welche, die für City ausgesagt haben. Das waren Chelsea, Newcastle, Everton und das war's. Also wisst ihr schon, woher das dann da rührt. Die gesamte Einordnung des Ganzen ist wahnsinnig schwierig. Die beiden, also sowohl die Premier League, das ist ja dann sozusagen ein Bestandteil dieser Klage, als auch Manchester City sagen fundamental andere Dinge. Die Premier League hat jetzt angekündigt, dass sie versuchen werden, die beiden Aspekte, in denen City den Einspruch hat geltend machen können, zu ändern. Das ist das, was wir ebenfalls wissen. Was das genau bedeutet, seht's mir nach. Ich habe absolut keine Ahnung. Das muss ich mir erstmal nochmal anschauen, was das bedeutet. Bist du klüger diesbezüglich? Das ist ja ein Wust an Informationen, die mit englischem Juristerei, Deutsch hätte ich was gesagt, mit englischem Deutsch nicht machbar sind für mich. Das muss ich mir erstmal durchlesen. Oder vielleicht gibt's irgendeinen klugen Menschen, wenn auch ihr jemand da draußen, also vielleicht ist ja irgendwie ein Jurist dabei, der das besser checkt, sagt's uns gerne. Für den Moment ist, glaube ich, aber die Kernaussage, die ihr wissen müsst, das hat nichts mit den 115 Regeln zu tun, nicht mischen bitte und beide beanspruchen den Sieg für sich und was ich jetzt so im Querüberfliegen gelesen habe, gibt's die Sichtweise ist durchaus zulässig, beiderseitig zulässig.
Na, ich glaube, City will einfach nur jetzt auch ein paar Raketen zünden, einfach um zu zeigen, wir werden nicht klein beigeben. Das, glaube ich, ist die Quintessenz dahinter. Und andere Vereine haben ihre Lesart, weil sie sagen, wenn City das trifft, trifft es uns vielleicht auch. Und deswegen positionieren wir uns nach A oder B. Deswegen, oder die verorten sich auf der einen oder anderen Seite. Die einen sagen, wir haben das nicht gemacht, also sind wir gegen City. Die anderen sagen, wir haben was Ähnliches gemacht, deswegen sind wir pro City. Das wird einfach genauso weitergehen. Ich bin gespannt. Mir wurde gesagt, was ich so gehört habe, vor April frühestens gibt's kein Urteil und dementsprechend der Rest, was jetzt passiert, ist Geplänkel, von dem sich halt logischerweise diese Parteien etwas versprechen. Der eine wird sagen, das wird uns helfen, das wird der Premier League den Zahn ziehen, das wird das und das. Dann werden wir sehen, was bei rauskommt. Ja, genau.
Vielleicht kann man dann auch schon einen trotzdem von den 115 Punkten oder zwei irgendwie leicht abschwächen oder so dadurch. Kann ja sein, dass es jetzt einfach schon nur mal Prozessführung ist. Also kurzum, alle, die sagen, man darf Fußball oder man muss Fußball von Politik trennen oder generell Sport von Politik trennen, there you go. Das ist, glaube ich, unmöglich in 2024. Das ist mehr denn je Politik und Wirtschaftsgebaren und beides zusammen gemischt. Ist A, stinklangweilig und B, im Englischen sogar fast unmöglich zu verarbeiten. Das wird alles wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir das jetzt gemacht haben. Das Urteil kam gestern, glaube ich, raus. Diese 175 Seiten, die wirklich, also da steckt echt Substanz drin. Wenn jemand Lust hat, das in normales Deutsch übersetzen will, der ist herzlich willkommen, aber das nur, dass ihr wisst, wir haben es auf dem Schirm, aber wird nur ein bisschen dauern, bis wir verstehen, was es bedeutet.
Genau so ist es. In diesem Sinne, es ist wieder eine Stunde, es ist unglaublich. Wir haben mal wieder die Stunde voll gemacht, wie wir das eigentlich immer tun. Darauf könnt ihr euch verlassen. Egal, wenn wir sagen, oh, wir haben bloß drei Themen, mal schauen, es wird immer eine Stunde. Es ist unglaublich. Meistens sogar mehr, wir sind in dieser Sekunde drüber. In diesem Sinne, wir wünschen euch eine wunderschöne Länderspielpause. Die habt ihr euch verdient, die haben wir uns verdient. Ich persönlich finde es gerade schade. Ich sag das ja immer wieder, wenn es gerade losgeht, dann ist schon wieder Länderspielpause. Jetzt hast du gerade, das ist genau der Punkt. Ich würde gerne wissen, wie geht's mit Wolverhampton weiter. Ich würde das Spiel gerne sehen gegen Leicester. Was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Ich würde das gerne wissen, wie es bei United weitergeht. Und jetzt ist Länderspielpause und wir diskutieren über ganz andere Themen. Ich finde es super schade jedes Mal, dass das so nah aufeinander kommt am Anfang, aber es ist so. Wir werden uns dann wieder hören, wenn der Ball in der Premier League wieder rollt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Länderspielpause. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Themen auf dem Herzen habt, wie auch immer. Das macht ihr sowieso immer recht fleißig. Teilt uns, bewertet uns, teilt den Podcast, wenn ihr ihn hört. Wir teilen das jedes Mal. Wenn ihr, das habe ich letztens auch gehabt, Kepa hat uns, glaube ich, letztens Bilder geschickt aus dem Stadion. Wenn ihr irgendwo im Stadion seid oder wenn ihr irgendwo zum Beispiel in London vor einem Stadion steht, schickt uns Bilder. Wir teilen das. Machen wir so eine Community draus. Wer ist in England unterwegs? Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Länderspielpause und dann hören wir uns wieder, wenn der Ball in der Premier League rollt. Jetzt gibt's noch mein obligatorisches Cheers!